Ja, heute wollen wir dann reden über das Thema rein und unrein. Was sagt die Wissenschaft? Das hört sich so langweilig an. Ich habe euch erzählt in einem vorigen Vortrag, dass ich da bei der Jerusalem-Klagemauer geredet habe mit orthodoxen Juden. Und die sagen, man darf überhaupt nicht hierüber diskutieren, denn nur die Rabbis dürfen einem sagen, was da vor sich geht. Aber ich will es trotzdem wagen. Was sagt denn die Wissenschaft zu diesem Thema? Wenn wir dieses Gesetz lesen hier im Mose, dann sind da so viele heutzutage, die sagen, ja, das gilt ja gar nicht mehr. Aber ist das wirklich so? Von allem reinen Vieh sollst du je 7 zu dir nehmen, ein Männchen und ein Weibchen. Und von dem Vieh, das nicht rein ist, je 2, ein Männchen und dann sein Weibchen, auch von den Vögeln des Himmels, je 7, ein Männchen und ein Weibchen, um Nachwuchs am Leben zu erhalten auf der Fläche der ganzen Erde. Also 7 Pärchen der reinen Tiere. Und wie viele Pärchen der unreinen Tiere? Ein Pärchen. Also rein und unrein, ist das ein jüdisches Gesetz oder ein vorsintflutliches Gesetz schon? Muss vor der Sintflut schon gewesen sein, denn hier haben wir plötzlich rein und unrein schon vor der Sintflut. Und Noah baute dem Herrn einen Altar und er nahm von allem reinen Vieh und von allem reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Also rein und unrein existierte vor der Sintflut. Jetzt die Frage ist die, hat Gott unreine Wesen geschaffen? Etwas, was unrein ist, hat er das geschaffen? Oder war alles gut, sehr gut? Alles war sehr gut. Also wieso sind einige Tiere jetzt plötzlich rein und andere Tiere sind unrein? Dann sagt die Bibel auch zum Menschen, er soll sich nicht verunreinigen. Jetzt was verunreinigt einem? Sünde. Aber Tiere haben doch nicht gesündigt. Die Tiere können doch nichts dafür, dass Adam und Eva gesündigt haben, oder? Also wieso gibt es dann rein und unreine Tiere? Well, als diese Erde geschaffen wurde, war alles perfekt. Und Gott sah, dass es gut war. Es war sehr gut. Und die Bibel sagt, alles am Anfang war rein vegetarisch. Da war kein Tod. Die Tiere haben sich nicht ermordet. Und diese Gesetze sind nicht nur jüdische Gesetze. Sie sind auch Gesetze von vielen, vielen Menschengruppen. Aber kommen wir gleich dazu. Wieso sind wir dann heute in einer Situation, wo die Bibel sagt, es gibt rein und unrein Tiere? Der Sündenfall kam und wer ist verantwortlich für diese Erde? Wer hat die Verantwortung für die ganze Erde bekommen und wer sollte da herrschen über auch den Tieren? Der Mensch. Und wenn der Mensch gesündigt hat, dann ist alles, wofür er verantwortlich ist, auch unter diesem Druck der Sünde. Und das ist eine Konsequenz, die wir jetzt haben, dass das ganze System sich geändert hat. Wenn wir die anderen Völker betrachten, dann haben wir islamitische Gesetze, die verbieten den Genuss von Schweinefleisch. Die Schlachtmethoden sind ähnlich wie bei den Juden, also hier haben wir eine ganz große Gruppe, aber ja, die entstanden ja erst so nach 600 nach Christi. Viele Völker verbannten das Schwein von ihrem Speiseplan, bei den Navajo-Indianern im nordtürkischen Jakutten sowie den Samen in Lappland war Schweinefleisch auch verboten. Also hier haben wir ganze Gruppen, die auch diese Verbote haben. Iraner durften nur Fische essen, die Flossen und Schuppen haben. Im Südpazifik isst man keinen Aal, da haben sie auch keine Schuppen. Parallele mit levitischem Speisegesetz gab es auch in dem alten Hindus nach Manu-Kode. Manu ist der Noah der Hindus. Durften fleischfressende Vögel und Tiere ohne gespaltene Hufe nicht verzehrt werden. Also es scheint, als ob da in vielen Völkern solche Gesetze waren, die übrig blieben. Es ist also kein jüdisches Gesetz. Und wieso sagt die Christenheit heute, dass diese Gesetze aufgehoben wurden durch Jesu und dass wir rein und unrein vergessen können? Da ist kein Unterschied mehr. Alles ist jetzt rein. Das ist ja bemerkenswert. Ich habe gerade neulich wieder so eine Predigt gehört, wo einer sagt, man darf alles essen, denn Gott hat alles geschaffen, um gegessen zu werden. Und dann dachte ich mir, wieso genießt du dann nicht die giftigen Pilze? Wieso lässt du die raus? Oder giftige Tiere, wo die Haut, wenn man sie nur anfasst, dann stirbt man schon. Oder giftige Pflanzen und so weiter. Sicherlich ist alles nicht geschaffen, um gegessen zu werden. Alles, was geschaffen ist, um gegessen zu werden, das darf man essen. Dritte Mose 11, Vers 1 bis 8. Am besten wäre es, wenn ich den Vortrag da vorne gebe, aber naja, dann falle ich runter, dann bleibe ich mal hier. Und der Herr redete zu Mose und zu Aaron und sprach zu ihnen, redet zu den Söhnen Israels, dies sind die Tiere, die ihr von allen Tieren auf der Erde sind, essen dürft. Alles, was gespaltene Hufe hat, und zwar wirklich aufgespaltene Hufe und was wieder käut, das dürft ihr essen. Unter den Tieren, das dürft ihr essen. Nur diese von den Wiederkäuern und von denen, die gespaltene Hufe haben, dürft ihr nicht essen. Das Kamel, das ist jetzt interessant. Jetzt, ich bin Wissenschaftler und war noch Vergleichsphysiologe. Und als ich diese Dinge so studierte und betrachtete, dann war das mir da schon merkwürdig. Denn das Kamel ist genauso wie eine Kuh, ein Wiederkäuer. Und die Anatomie ist auch ziemlich gleich, hat auch einen Vormagen, einen Rumen und dann die verschiedenen Kämmerlein, so wie Omasum, Abomasum und den richtigen Magen und dann den Darm und alles Mögliche. Also ziemlich gleich, aber trotzdem keine gespaltenen Hufe und darum ist das Kamel unrein. Und die Frage ist, wieso? Ist es verkehrt zu fragen, wieso? Ich denke, es ist eine gute Idee. Immer fragen, wieso? Denn es käut wieder, aber gespaltene Hufe hat es nicht. Unrein soll es euch sein. Und der Klippdachs, denn er käut wieder, aber hat keine gespaltenen Hufe. Unrein soll er euch sein. Den Hasen, denn er käut wieder, aber hat keine gespaltenen Hufe. Diese Tiere sind unrein. Also das sind rein vegetarische Tiere, Kamel, Klippdachs, Hase, aber sie sind unrein. Unrein soll er euch sein, das Schwein, denn es hat gespaltene Hufe, und zwar wirklich aufgespaltene Hufe, aber es käut nicht wieder. Unrein soll es euch sein, vor allem Fleisch dürft ihr nicht essen und ihr Aas nicht berühren, unrein sollen sie euch sein. Das sind doch interessante Gesetze. Also hier haben wir eine schöne Kuh und die ist nach diesen biblischen Satzungen rein, denn sie hat gespaltene Hufe, Wiederkäuerin, hat einen bestimmten Magen, ganz interessant, und diese Tiere gehören dann auch zu den reinen Tieren, die Schafe und die Böcke und die Wildböcke, die sind alle rein, die fallen alle in dieses Modell hinein. Das ist sicher der schönste Antelope in Afrika, der Oryx, Gemsbock. Der Springbock, der ist süß, der ist süß. Ich hatte einen, das war mein, naja, er lebt nicht mehr. Und hier haben wir auch reine Tiere, das ist der Wildebeest und Kudu. Und diese kleinen Klippspringekies, das sind alles reine Tiere. Und der hat auch einen gespaltenen Huf und den gleichen Magen, müsste also auch unter dieser Gruppe resultieren, als rein. Also alle diese Böcke haben ungefähr die gleiche Anatomie, nämlich diesen ganz interessanten Maben, den Pansen, den Rumen, ein Riesensack, wo Fermentation stattfindet und wo Bakterien drin wachsen, die helfen, um Zellulose abzubauen. Und dann gleichzeitig gebrauchen sie diese Nahrung und zeugen dann auch für ihren eigenen Gebrauch Proteine und so weiter. Und dann geht das Ganze hier durch diesen Obomasum und Amasum. Ich weiß, ihr habt alles andere Namen da, aber ich gebe mal die wissenschaftlichen Namen. Und dann geht es in den Dünndarm. Und das Interessante ist, so wie das jetzt sich durchbewegt, geht nicht nur das, was das Tier frisst, die Zellulose, hier durch diese Kammern in diesem mächtigen Gärungsraum, sondern die Bakterien gehen natürlich auch durch. Und die werden dann auch verdaut. Und somit kriegt dieses Tier, weil es hier in diesem Vormagen diese Gärung mit diesen zig Milliarden Bakterien gibt, auch diese Produkte, die Proteine und die Kohlenhydrate und die Fette, welche die zeugen, und die natürlich Vitaminen, B12, alle diese Dinge werden durch die Bakterien gezeugt. Und dann hat dieses Tier alles, was es nötig hat, und einen ganz langen Darm. Und der Darm ist ungefähr 22 Mal so lang, wie das Tier ist. Hier vom Hals bis zum Ende. 22 Mal so lang. Und dann endgültig wird es ausgeschieden und das geht einmal rein, geht ganz durch, raus und fertig. Und diese Tiere sind rein, mit eins oder zwei Ausnahmen. Und eine der Ausnahmen hier ist das Kamel. Kamel, du hast die gleiche Anatomie, bist aber unrein. Deine Füße sind nicht gespalten, die haben so einen großen Fuß, der so im Sand gehen kann, also ein Tier, das akklimatisiert ist, um in der Wüste zu überleben. Jetzt muss ich mich mal fragen, die Wüste, gab es die, als Gott die Welt schuf und sie war gut? Sehr gut, ja oder nein? Ah, die gab es nicht. Also wenn es keine Wüste gab, dann brauchten die Tiere auch nicht ganz besonders akklimatisiert und angepasst sein bei diesen Umständen. Also diese Tiere haben sich geändert, um mit diesen Umständen klar zu werden. Und dieses Kamel hat die Eigenschaft, dass es lange ohne Wasser gehen kann und auch lange ohne Futter. Und es sammelt große Mengen Fett hier in diesem Buckel. Und das wird verbrannt, derweil dieses Tier dann in der Wüste lebt. Und natürlich haben sie das Problem, dass es sehr warm wird in der Wüste. Was macht ein Säugetier in warmen Umständen, um kühl zu bleiben? Was passiert da? Es schwitzt. Und dann wird es kühl dadurch. Aber wenn man schwitzt, verliert man Flüssigkeit. Und dieses Tier hat eine ganz sonderliche Art und Weise, um mit diesem Problem umzugehen. Nämlich, es erlaubt, dass die Körpertemperatur wesentlich ansteigt. Wesentlich ansteigt. Und dann in der Nacht wieder gekühlt wird, einfach weil die Umgebung kühler wird. Und dann hat er noch eine Eigenschaft. Er kann Harnstoff zurückhalten. Wogegen Harnstoff für uns giftig ist, können die Harnstoffe ansteigen und er kann sie wieder gebrauchen und wieder durch den Körper gehen lassen. Und somit kann es passieren, dass diese Tiere mit Zeit mehr Giftstoffe akkumulieren als andere Tiere. Und darum sagt die Bibel wahrscheinlich, das ist unrein, denn dieses Tier sitzt mit einem Problem, das es löst, physiologisch, damit es länger leben kann unter diesen Umständen, aber weil es nichts ausscheidet, weil es nicht schwitzt und weil die Giftstoffe nicht ausgeschieden werden, bleiben sie im Körper und verunreinigt das Tier. Ist das Tier unrein geschaffen oder sind die Umstände jetzt so, dass um das zu überleben, hat er chemische Reaktionen, die ihn schützen vor dieser Umgebung und die verunreinigen ihn. Ist das möglich? Dann ist das eine Konsequenz der Sünde. Also das Tier sollte man nicht essen. Aber eine Schönheit ist es auch nicht gerade, aber ganz lieb. Und der Klippdachs ist auch sehr interessant, denn er kaut wieder, aber hat keine gespaltenen Hufe. Unrein soll er sein. Jetzt alle diese Tiere, die auf Pfoten gehen und die total Pflanzen essen, einige essen ja, die, wieso sind die alle unrein? Die haben diese komische Eigenschaften, dass viele von diesen Tieren, die ganze Rodentia-Gruppe zum Beispiel, werden sie gleich besprechen, essen ihren eigenen Kot. Und wir werden gleich sehen, warum. Aber dieses Tier ist auch noch interessant, denn es hat die Eigenschaft, dass die Temperatur des Körpers auch nicht gleichmäßig bleibt. Und so hat es mehr Gärung oder weniger Gärung angesichts der Temperatur. Und dann natürlich noch diese Eigenschaft, dass sie nicht nur die Pflanzen essen, sondern auch manchmal diese Metabolition anpassen, so wie die Rodentia. Der Hase, der passt auch in diese Kategorie. Er isst auch nur Pflanzen. Und hier ist so ein typischer Hasendarm, wie das da aussieht. Er hat einen normalen Magen, also keinen Vormagen wie eine Kuh. Also diese Fermentation von Zellulose kann nicht stattfinden in einem Vormagen. Also muss das Essen durch den Magen in den Darm hineingehen. Und da wird natürlich aufgenommen, was verdaut ist. Und dann am Ende des Darms ist da ein großer Sack, und den sehen wir hier, da ist er. So ein ganz dicker Sack, und der heißt Cecum. Cecum. Und das ist der Fermentationssack. So was bei der Kuh vor dem Magen liegt, liegt hier bei dem Hasen am Ende des Darms. Und was passiert dann? Jetzt findet die Fermentation hier statt. Die Bakterien bauen die Zellulose ab. Und das ist ja, was er nötig hat als Nahrung. Und die Bakterien bauen Eiweiß und dergleichen. Das ist auch, was er nötig hat als Nahrung. Aber jetzt sitzt es am Ende des Darms. Was macht er denn da? Er hat nur zwei Möglichkeiten. Entweder er sagt, gut, wir schalten den Darm in Rückwärtsgang und wir lassen das Ganze wieder in die andere Richtung hochgehen, aber das kann er nicht. Also was ist die andere Möglichkeit? Wir lassen es durchgehen und dann fressen wir es wieder. Das heißt Koprophagie. Phagie heißt essen, Kopros ist Kot, also er isst die eigenen Ausscheidungen. Und er produziert zwei Arten Ausscheidungen, eine harte und eine weiche. Und die weiche ist die, hier aus, direkt aus dem Cecum kommt. Und normalerweise, wenn der Hase schläft, tagsüber, ab und zu ist da so ein Durchgang und er frisst es direkt vom Anus runter. Und somit wird das Ganze wieder durch den Darm geschoben. Aber wenn es das erste Mal durchgeht und da findet diese Verdauung statt, dann werden da natürlich auch die Verdauungssubstanzen, so wie Gallensalz und so weiter, werden dazugegeben. Und wenn die sekundär wieder durchgehen, dann werden das nachher sekundäre Substanzen. Einige sind karzinogenisch. Und so sind die Giftstoffflächen in diesen Tieren wesentlich höher als in Tieren, wo das einmalig durchgeht und fertig. Meint ihr, als Gott die Welt schuf und sie war gut, sehr gut, hat er Tiere geschaffen, die ihren eigenen Kot essen müssen, ja oder nein? Ich denke nicht. Also ist das wiederum eine was? Eine Konsequenz. Und was war die Konsequenz? Wieso muss dieser arme Hase es zweimal durch den Körper gehen lassen? Wenn er früher Pflanzen gegessen hatte, wieso jetzt das? weil er isst nur einige Arten Pflanzen. Und was, wenn die Erde verflucht war und die ganze Nahrungskonzentration in den Pflanzen gesenkt wurde? Dann kann man nur überleben, wenn man eine beträchtliche Variation von verschiedenen Pflanzen isst. Aber wenn man beschränkt ist wie ein Hase, dann hat man vielleicht zu wenig. Und dann hat man diese Fermentation nötig und man hat diese Bakterien nötig und dann kann das klappen. Also diese Tiere sind unrein. Jetzt möchte ich fragen, ein Tier, das höhere Giftstoffe hat, weil es eine bestimmte Verdauungsart hat, kann das rein erklärt werden nach Christi oder bleibt es noch immer unrein? Ha? Frage. Also wenn wir den Darm auseinanderholen, dann sehen wir genau, wie das vor sich geht. Hier ist der Magen und dann kommt der normale Darm. Da geht das alles durch und hier ist dieser große Sack hier nach dem Sacculus und hier haben sie das alles Blinddarm genannt, aber das ist eigentlich der Cecum, den wir hier haben und am Ende davon haben wir den Blinddarm und dann kommt der Rektum und dann geht's raus. Also alles, was hier fermentiert in diesem Bereich hier, passiert bei der Kuh vor dem Magen. Der Hase hat nicht das Glück, es passiert nach dem Darm, also die Lösung zweimal durch. Unreines Tier. Und Pferdchen, wie sieht's denn mit dir aus? Genau wie bei dem Hasen. Genau wie bei dem Hasen. Er hat auch am Ende des Darms ein Cäcum, so ein Pferd. Wenn es wild ist, isst seinen eigenen Kot. Wenn man ihm hochwertige Nahrung gibt, Getreidearten, dann hat er nicht nötig, seinen Kot zu essen. Sehr interessant. Aber sein ganzer Metabolismus ist darauf eingestellt, genau wie der Hase, haben wir hier diesen Darm und am Ende haben wir diesen großen Sack, worin hier diese Fermentation stattfindet. Und ein Hase ist auch ein Koprophag. Wie ein Hase ist er auch ein Koprophag. Und darum ist dieses Tier unrein. Es hat also höhere Giftstoffwerte in dem Fleisch als reine Tiere. Jetzt das Schwein ist noch mehr interessant als alle anderen. Ein Schwein ist omnivor. Ein Schwein wird alles essen. Ob es faul ist, ob es gut ist, ob es Pflanze ist, ob es tierisch ist, es wird alles fressen. Ob es vereitert ist, macht nichts, es wird alles fressen. So, dieses Tier, wenn es alles frisst, kriegt Giftstoffe in sich hinein, wie fast kein anderes. Und es ist interessant, dass ein Schwein bestimmte Viren in sich hat und dass Viren nur im Schwein so abgeändert werden konnten, dass sie auch den Menschen angreifen konnte. So in der Vergangenheit bestimmte Viren, so wie Flu, was ist das? Grippenviren, mussten erst durch das Schwein und dann genetisch abgeändert wurden und dann konnten sie den Menschen angreifen. Heutzutage sieht das ganz anders aus, wir werden gleich darüber reden. Und dann das Schwein hat auch noch eine Eigenschaft, es hat intrazelluläres Fett, wogegen die anderen Tiere extrazelluläres Fett haben. Und die Bibel sagt, das Fett sollte man nicht essen und hier kann man es nicht meiden, auch wenn man es abschneidet. So, hier haben wir ein Tier, das sehr hoch an Giftstoffen ist im Fleisch und dann auch noch diese Eigenschaft hat, um Viren und Parasiten und dergleichen zu übertragen. Jetzt, die Parasiten kann man bekämpfen mit Chemikalien und so weiter, aber gegen die Viren kann man nichts machen. Heutzutage werden die Tiere natürlich eingesperrt in solchen Käfigen, damit sie sich nicht bewegen können. Das sind Masttiere, sie sollen möglicherweise schnell wachsen und man gibt ihnen irgendwas zu essen. Ich war schon auf Farmen gewesen, wo sie Hühnerfarmen haben. Und so wie die Tiere sterben, die Hühner, die sterben, aus was für einem Grund auch, die werden genommen, oder Eier, die nicht ausbrüten oder die faul sind oder was, geht alles zu den Schweinen. Also was da in diesem Körper vor sich geht, das geht, wie sagt man in Deutsch, auf keine Kuhhaut. Und die Giftstoffe in dem Leib sind unglaublich. From early warnings that chickens were laying fewer eggs, the dioxin scandal und so weiter, Dioxin-Skandal, alles, was so verbreitet wird in dem Tierbereich, das Schwein ist immer das Erste, das zugreift. Dann haben wir auch diese African Porcine Diseases, die Krankheiten von diesen Tieren. Und wenn diese Tiere nur ein Zeichen der Krankheit haben, dann werden sie schon geschlachtet und schnell zum Markt gebracht. In Malaysia haben sie sämtliche Schweine getötet. Warum? Weil die Viren, die Enkephalitis beim Menschen hervorbringen, Gehirnfieber, Enkephalitis, in diesen Schweinen gegenwärtig war. Da haben wir so typisch wieder diese virenkritische Situation. Also ein Schwein ist ein gefährliches Tier zu essen. Burying the bacon. Tausende von ihnen wurden getötet, weil die Leute bekamen Enkephalitis. Hier ist ein medizinisches Journal, das sagt, dass wir nicht erst Schweineherz gebrauchen müssen, um die Ventile rauszuholen, um zum Menschen zu übertragen wie früher, weil die Viren jetzt so kritisch sind, dass diese Enkephalitis-Viren durch diese Operation übertragen werden können. Und dann sterben wir vielleicht nicht von einem Herzinfarkt, aber dann von Gehirnfieber, von Enkephalitis. Mit Schwein wird da auch verbunden Krankheiten wie Varunkel und Flechte und Gicht und Nesselausschlag. Viele, viele Menschen sind allergisch gegen Schwein. Aber das heißt nur, dass einige hypersensitiv sind und andere weniger sensitiv. Aber alle haben eigentlich die gleiche Gefahr. Nur der eine zeigt es mehr offen als der andere. So das Schwein, sagt die Bibel, sollte man nicht essen. Es ist interessant, dass Rommel im Zweiten Weltkrieg seinen Soldaten verboten hat, Schweinefleisch zu essen. Weil die Soldaten der anderen von der, oder der Menschen in der Umgebung und die Menschen in der Umgebung nicht die Krankheiten hatten wie die deutschen Soldaten. Und als er das verboten hatte, da ging es ihnen wesentlich besser. Das war ein Problem für die Deutschen aber. Alles, was auf Tatzen geht unter den Tieren, die auf vier Füßen gehen, sollt euch unrein sein. Wer ihr Aas anrührt, wird unrein sein bis zum Abend. Und wer ihr Aas trägt, soll seine Kleider waschen und unrein sein bis zum Abend, denn sie sind euch unrein. Also wenn sie sterben, soll man sie nicht anfassen. Das heißt nicht, dass man nicht mit einer Katze spielen kann und einem Hund spielen kann, das wird dir nicht gesagt. Wenn das Tier tot ist und du fäst es mit deinen Händen an, dann wasche deine Hände. Also die Wiesel, Maus, Molch, hier sind einige Erklärungen, Chamäleon, Eidechse, Blindschleiche, Schnecke, Maulwurf, naja. Das sind auch Tiere hier dabei, die keine Tatzen haben. Aber alle Säugetiere mit Tatzen und dann auch alle die Eidechsenarten und so weiter, das sind unreine Tiere nach Bibel. Also diese schönen kleinen süßen Tierchen sind unrein. Und warum? Weil sie alle, so wie der Hase zum Teil, so fressen. Jetzt hier haben wir ein Tier zum Beispiel, Eichhörnchen und dergleichen, das ist Chipmunk, der frisst nur Saat. Aber wenn die Saat abwesend ist, dann wird er auch anderes fressen, zum Beispiel auch tote Tiere und dergleichen. Und die Giftstoffe sind wesentlich höher. Und dieses Tier, das Verdauungssystem, ist nicht nah bei der Effektivität einer Kuh. Darum ist er ja wie ein Orkan. In einem Wildpark. Er schmeißt alles um, frisst Rinde, Bäume, Holz, alles Mögliche. Ist sehr uneffektiv, was diese Verdauung betrifft. Hier hat einer gedacht, ich bin eine Gefahr Und da steht er, so nur ein paar Meter weg. Und dann hat er nachher versucht, uns zu fangen, durch seinen Rüssel da reinzustecken. Und das schöne, liebliche Tier hier ist auch unrein. Das ist auch unrein. Und jetzt wollen wir mal sehen, warum. Und hier haben wir ein Experiment, das gemacht wurde. Ein ganz interessantes Experiment. Man hat Pflanzen genommen, bestimmte Pflanzen, 2%iges Muskelextrakt verschiedener Tiere als Nährmedium für Samen von der weißen Lupine. Also man hat die weiße Lupine gepflanzt in verschiedenen Töpfen. Und dann hat man dieses Extrakt gemacht, ein 2% Muskelextrakt von den verschiedenen Tieren. Und dann hat man das als Beinährung den Pflanzen gegeben. Sie waren also alle in gleichem Medium und dann dieses Tierprodukt hinzugegeben. Und interessant ist, man hat dann ausgerechnet, ob das Wachstum eingeschränkt wird oder nicht. Und wenn es 100% war, dann heißt es, da war keine Einschränkung. Die Pflanze ist noch immer 100%ig gewachsen im Vergleich zu einer Kontrollengruppe. Wenn da eine Einschränkung war, dann ist es weniger wie 100%. Und wenn wir die Tiere dann da ablesen, dann sehen wir Phytotoxika-Index der Säugetieren und dann haben wir ein Schaf da oben, 94%, also eine 6%ige Einschränkung des Wachstums im Vergleich mit der Kontrollgruppe. Und wenn wir so runtergehen, dann ist der Ochse da, 91, die Ziege 90%, der Hirsch 90, Kalb 82 und dann der Hund. Sobald es zu einem unreinen Tier kommt, bumm, ist da ein gewaltiger Sprung. Der Hund 62, Schwarzbär 59, Grizzlybär 55, Braunbär 55, Schwein 54. Mit anderen Worten, die Pflanze wurde fast 50% unterdrückt in ihrem Wachstum. Katze 53, Murmeltier 53, Opossum 53, Silberfuchs 50, Hase 49, Meerschweinchen 46, Hamster 43, Kamel 41, Hörnchen 39 und Pferd 39. Das ist interessant, ne? Mit anderen Worten, diese Pflanzen werden unterdrückt in ihrem Wachstum, sobald wir unreine Extrakte oder Extrakte von unreinen Tieren dazugeben. Hier ist der Phytotoxikalis, also haben wir es ein bisschen größer, das ist natürlich besser, hätte ich nicht so schräg stehen brauchen beim Lesen. Wieso sind diese Tiere unrein? Wieso sind alle Reptilien unrein? Reptilien sind Kaltblütler, Kaltblüter. Und das heißt, dass sie ihre Verdauung optimal nur entwickeln können, wenn sie eine bestimmte Körpertemperatur haben. Wenn wir also eine Schlange haben und wir füttern diese Schlange mit, sagen wir mal, Ratten im Sommer, dann findet eine normale Verdauung statt. Wenn wir die gleiche Schlange nehmen und im Winter füttern wir sie eine Ratte, was passiert dann mit der Schlange? Habt ihr eine Idee? Sie stirbt. Warum? Weil die Temperatur, die Optimumtemperatur nicht erreicht wird, also der Metabolismus ist nicht hoch genug und somit verfault diese Ratte in der Schlange. Und die Giftstoffe, die da gezeugt werden, töten endgültig die Schlange. Also keine gute Idee, deine Lieblingsschlange im Winter zu füttern, außer wenn du sie warm genug machst, damit sie optimal verdauen kann. Also alle Reptilien haben dieses Problem. Also manchmal ist die Verdauung optimal, manchmal ist die Verdauung nicht optimal. Und somit haben wir das Problem, dass die Giftstoffe in dem Körper wesentlich höher sind bei diesen Tieren als bei anderen, wenn sie auch Pflanzen fressen. Also sie sind alle nach Bibel unrein. Also alle diese Tiere sind schön zu betrachten und mit zu spielen, aber sie sind nicht zum Essen. Eine Person kam mal zu mir nach meinem Vortrag und hat gesagt, gut, dann gebe ich mein Pferd weg und meine Katze. Und dann habe ich gesagt, bitte, die Bibel sagt nicht, du darfst nicht mit der Katze und mit dem Pferd spielen, du darfst sie nur nicht essen. Also dieses schöne Tier kann man schon auf den Finger nehmen und streicheln, solange es dir keinen Kuss mit der Zunge gibt. Da ist der Basilisk. Sind schon schöne Tierchen. Sieht aus wie ein kleiner Drache, ne? Süß. Das Tier ist weniger süß. Und der Frosch, der hat das gleiche Problem. Das sind all die Kaltblütler. Iguana. Hund, Katze. Unrein, sie haben Tatzen. Und was fressen die? Das sind Fleischfresser. In der Natur fressen sie Fleisch. Jetzt optimal, was rein ist, ist alles, was Pflanzen frisst. Alle reinen Tiere sind Pflanzenfresser, nur Pflanzenfresser. Und dann haben wir Tiere, die unrein sind, obwohl sie nur Pflanzenfresser sind. So wie der Hase und, wie wir sie besprochen haben. Und warum sind die unrein? Weil die Umstände sich geändert haben, ihre Ernährung sich umstellen musste, die ganze Verdauung anders verläuft, Giftstoffe höher im Spiegel sind als bei denen, die nur Pflanzen essen, aber einen Vormagen haben. Also nur die, die Vormagen haben, dürfte man essen. Die anderen sind alle sämtlich unrein. Sogar bei den Pflanzen, wenn sie dann ein Tierprodukt essen, dann sind sie total unrein und durften nicht gegessen werden. Also alle Raubtiere sind unrein, alle. Und die Giftstoffe in einem Raubtier sind auch höher als anderswo. Heutzutage haben wir ja das Ereignis, dass Giftstoffe im Meer übertragen werden von einem Tier zum anderen, sodass in den verschiedenen ökologischen Schichten die Tiere mehr und mehr vergiftet werden. Und wenn sie oben in dieser Kette sind, dann sind sie am meisten vergiftet. Darum die Vögel zum Beispiel, die Fische essen und so weiter, die wurden sehr eingeschränkt vor kurzem wegen DDT und so weiter. Also alle Raubtiere sind unrein. Hier haben wir Ratten zum Beispiel, und da sehen wir, dass sie auch diesen großen Platz haben, wo sie fermentieren können, wenn sie Pflanzen essen. Also auch sind sie Koprophagen, so wie der Hase, und darum sind sie unreine Tiere. Und diese Tiere sind Carnivora, und darum sind sie unrein. Gut, also nur Pflanzenesser mit Vormagen waren rein. Jetzt kommen wir mal zu den Fischen. Jetzt wird es interessant. Dieses dürfte essen von allem, was im Wasser ist, alles, was Flossen und Schuppen hat im Wasser, in den Meeren und in den Flüssen. Das dürfte essen. Aber alles, was keine Flossen und Schuppen hat, es muss also beides haben, Flossen und Schuppen. In den Meeren und in den Flüssen von allem Gewimmel des Wassers und von jedem Lebewesen, das im Wasser ist, so sollen euch etwas ab, sie sollen euch etwas Abscheuliches sein. Ja, etwas Abscheuliches sollen sie euch sein. Und was sagt die Menschheit? Meine Delikatesse. Und der Franzose, was sagt der? Escargot, wenn es eine Schnecke ist und so weiter. Naja, die ganze Menschheit ist so, nicht nur die Franzosen. Und die Bibel sagt, das sollen wir nicht essen. Von ihrem Fleisch sollt ihr nicht essen und ihr Aas sollt ihr verabscheuen. Alles im Wasser, was nicht Flossen und Schuppen hat, soll euch verabscheuen. Gut, da haben wir jetzt einen normalen Fisch und der hat Schuppen und der hat Flossen. Und wieso ist der jetzt rein und die anderen unrein? Und da haben wir einen Aal zum Beispiel. Hat der Schuppen? Nein. Und hier haben wir Catfish und so weiter. Die haben keine Schuppen. Das sind unreine Tiere. Jetzt der hier frisst auf dem Boden alles, was verwest, frisst er da unten und filtriert es raus. Der ist sehr karnivorisch. Und es ist sehr interessant, je mehr karnivorisch ein Fisch ist, einige Mitschuppen sind Karnivore, ist interessant, aber sie wachsen auf, nicht Karnivore, sie sind Algenfresser. Und dann, ein Fisch hat ganz interessante Enzyme. So wie ein Kaltblütler ein Problem hat, dass er ständig einen Wechsel hat, so kann ein Fisch dieses überwinden. Denn Wasser bleibt bei einer bestimmten Temperatur und hat nur eine Jahresveränderung. Und ein Fisch kann das überwinden, indem er die ganze Optimum-Aktivität der Enzyme ändert von einer Jahreszeit zur anderen, sodass er immer die gleiche Metabolition hat. Also fantastisch, wie das vor sich geht. Also die Tiere, die keine Schuppen haben, sind meist Karnivore oder Aasfresser. Und dann der Hai natürlich, die ganze Hai-Gruppe, die Rochen und so weiter, die sind sehr, sehr interessant. Diese Tiere leben im Meer und im Meer ist der Salzinhalt des Meeres bei ungefähr 1000 Milliosmolar. Aber das Blut, das Salz im Blut, ist ein Drittel davon. Jetzt hat das Tier ein Problem. Beim Fisch mit Flossen und Schuppen ist es das Gleiche wie beim Hai. Auch ein Drittel Salz von dem, was im Meerwasser ist. Aber der Fisch mit Flossen und Schuppen, der hat Enzyme in den, nennt man das? Kiemen, die diese Salze ausscheiden. Die scheiden sie aus. So kann er Salzwasser trinken und er kann es entsalzen und so hat er kein Problem. Aber der hat nicht diese Enzyme in diesen Kiemen. Und jetzt hat er ein Problem. Wie schafft er es, damit er das Salzwasser trinken kann, so wie die anderen? Wie scheidet er es aus? Weil er hat eine kleine Drüse im Darm, wo er Salz ausscheiden kann, aber er braucht nicht das Salzwasser trinken. Wieso nicht? Er hat eine andere Lösung. Jetzt normalerweise, wenn wir Eiweiß verdauen, dann produzieren wir Harnstoff. Und diesen Harnstoff scheiden wir aus, weil das ist ein Giftstoff. Aber nicht der Hai und nicht der Rochen. Der hält diesen Harnstoff zurück und lässt den Spiegel ansteigen, bis seine totale Konzentration im Blut höher wird als die Osmolarität des Meereswassers. Und das heißt, durch Osmose wird Wasser dem Meerwasser entzogen und geht in den Hai hinein. Aber er tut das nur, indem er diese Urium, diese Harnstoffe, ansteigen lässt. Jetzt das heißt, dass das, was wir normalerweise ausscheiden, hält der zurück im Blut, einigermaßen auch so wie das Kamel, ein unreines Tier, es hält Giftstoffe zurück. Jetzt wenn die Fischermänner vom Osten, was ist die größte Delikatesse, die sie holen wollen von diesem Hai? Sie holen diese Finne runter und dann trocknen sie sie. Und was dann passiert bei dem Trocknen, ist, dass die Harnstoffe kristallisieren. Also da sind kristallisierte Harnstoffe in diesen Flossen gegenwärtig. Und das ist so wie ein Teesack. Und wenn ich den jetzt in heißes Wasser hineintue, so um eine Suppe zu kochen, Haifinnensuppe, was kommt denn dann da raus? Harnstoff. Jetzt, was machen wir normalerweise mit Harnstoff? Wir gehen aufs Klo und ziehen die Kette. Das ist, was wir machen. Aber nicht diese Leutchen. Die tun sich das in den Teller und dann bezahlen sie Unmengen Geld für diese Suppe. Denn die hat einen besonderen, pikanten Geschmack. Also wenn man das billiger machen wollte, dann schlage ich vor, 2 Tage nichts trinken und dann das Übrige in den Teller hinein, statt ins Klo. Und dann hat man ungefähr das Gleiche. Also ist das ein unreines Tier, biblisch gesehen, ja oder nein? Ich denke wohl, ich denke wohl. Und alle diese Tiere hier sind unrein. Sie sind alle Aasfresser, sie essen alles, was Aas ist. Man fängt sie natürlich am besten da, wo die Abwässer ins Meer hineingehen. Also einige Personen sind ultra allergisch, weil auch die Substanzen, die da drin sind, allergenisch sind. Und dann auch die Nervenübertragungsprodukte sind anders wie bei uns. Und so haben wir die große Möglichkeit für hyperallergische Reaktionen. Also diese Tiere nach Bibel sind alle unrein. Ich habe sie alle gegessen, vor dem ich das gewusst habe. Und ich habe natürlich Langustinen und Krebs und so weiter genossen, wie wahnsinnig. Aber ich habe gewusst, wenn ich einen gegessen habe, dann war es schon gut. Mir war es übel danach, aber das war die Mühe wert. Aber manchmal habe ich zwei gegessen. Und da habe ich eine ganze Woche im Bett gelegen und nur, will nicht weiterreden. Und dann ist man so doof und dann macht man das wieder. Und wieder. Und wieder. So alle diese Tiere hier nach Bibel sind unrein. Sie sind Aasfresser oder sie sind Carnivora, so wie Tintenfische und so weiter. Aber das ist ja eine Delikatesse. Viele Leute können sie überhaupt nicht essen, denn sie sind hyperallergisch. Aber jeder Mensch ist eigentlich allergisch. Jeder Mensch. So, wenn wir den phytotoxischen Index von Fischen betrachten, dann wird es jetzt erstmal interessant. Wolksbarsch, 103%, die Pflanze wächst sogar ein bisschen besser, Hering. Aber ich muss euch sagen, dass das ist schon eine längere Zeit her gemacht, vor dem die Umwelt so verschmutzt war wie jetzt. Hecht 98, Lachs und so weiter, Thunfisch 88, da ist es schon wesentlich weniger, Halibut, Sonnenbarsch und so weiter. Zum Haifisch, dann springen wir runter in die 60er%. Und wenn es zum Aal kommt, 40%. Der ist total einschränkend. Also wiederum haben wir einen Vergleich. Jetzt der Thunfisch ist sehr interessant. Thunfisch ist ein Top-Carnivore. Und wenn man den Thunfisch fängt, dann kann man die Schuppen mit der Hand runterstreichen. Sie sitzen nicht fest. Jetzt ein orthodoxer Jude wird meist nicht etwas essen, wo die Schuppen nicht fest sind. Ich habe mal geredet mit einem Wissenschaftler von Israel, die züchten Fische, um zu verkaufen. Und die haben das schon so genetisch fest. Da müssen zumindest mindestens 12 Schuppen sein, die schwer runterkommen. Sonst werden sie als unrein betrachtet und dann haben sie keinen Markt dafür. Also wenn die Schuppen so runterkommen, dann sitzt dieses Tier so auf der Grenze. Ist es rein, ist es unrein? Ist es rein, ist es unrein? Und wir haben in Südafrika einen Fisch, der heißt Snook. Das ist ein Lieblingsfisch. Viele Snook werden gefangen. Das sind auch ein Top-Carnivore, so in dem gleichen Bereich wie ein Thunfisch. Auch der hat Schuppen, aber man kann sie auch mit der Hand abfegen. Und Aasfresser haben überhaupt keine Schuppen, haben also sehr hohe Giftraten. Jetzt, als ich noch alle diese Dinge aß, habe ich dieses Tier nie gegessen. Denn als Wissenschaftler habe ich schon gewusst, dass wenn ich ihn so aufmache und ich schaue mir das Fleisch an, da sieht man überhaupt gar nichts. Es sieht alles aus wie fantastisches Fleisch und es schmeckt sehr pikant. Aber als Wissenschaftler mit meinem wissenschaftlichen trainierten Auge habe ich da was gesehen, was nicht so angenehm ist, nämlich zigtausende Blaswürmer. Und die sehen genau aus wie das Fleisch. Da habe ich immer meine Studenten geholt und habe ich so eine Nadel genommen und habe gesagt, jetzt pass mal auf. Und wenn du da so piekst, dann macht diese Blase Kips. Und was ist in dieser Blase von diesen Blaswürmern konzentriert? Harnstoff. Und darum schmeckt dieser Fisch so pikant. Das ist so wie der Hai. Ja. Also ein Top-Carnivore möchte man nicht gerne essen. Heute haben wir ein anderes Problem. Heute haben wir Umweltverseuchung und sogar die reinen Fische haben das Problem, dass sie erkrankt sind, dass sie Leberkrebs haben, dass sie Geschwüre haben, dass sie PCB haben und andere Giftstoffe, so wie zum Beispiel TBT, Tributyltin. Das ist eine Substanz, die sie gebrauchen an Schiffen, um Barnacles, diese Muschelkrabben, wegzuhalten von den großen Öltankern. Nur da darf es gebraucht werden. Und die Robben sterben heutzutage in Tausenden und werden an Land gespült, weil ihr Immunsystem angetastet ist. Warum? Weil diese Substanz vermehrt sich in der Kette, in der Ernährungskette, und die Robbe ist natürlich am obersten Platz, fängt diese Fische und hat diese Substanz im Fett bis zu 50 Teile pro Million, parts per million. 50. Das ist hoch. Jetzt, das ist nicht gefährlich, wenn es im Fett bleibt. Aber wenn das Tier, sagen wir mal, ein paar Tage nicht so viel zu essen kriegt wie normalerweise, verbrennt das Tier das Fett. Und dann kommt dieser Stoff ins Blut, Immunsystem ist weg und zack. Jetzt der Mensch ist auf der gleichen Ebene wie die Robbe, nimmt auch diese Tiere und isst sie. Wir haben also auch diese Substanzen in unserem Fett. Jetzt werden wir krank. Und dann haben wir vielleicht Fieber. Was verbrennen wir, wenn wir Fieber haben? Unser Fett. Und wenn wir unser Fett verbrennen, dann sind diese fettlöslichen Giftstoffe, kommen dann frei, kommen ins Blut. Und was passiert dann mit unserem Immunsystem? Das Gleiche. Und dann sagen wir, die Krankheiten werden so viel schlimmer wie damals, man erholt sich nicht unter Antibiotika und dies und das und jenes. Und das ist wahr. Aber der Grund ist, wir sind vergiftet von diesen Giftstoffen. So was heute biblisch rein ist, heißt noch lange nicht, dass es rein ist. So vielleicht kommt da eine Zeit, wo man sagen muss, die Umgebung ist so verschmutzt, dass das, was rein ist, nicht mehr rein ist. Und was wird denn den Tieren gefüttert von diesem Fleisch, das wir essen? Was wird den Kühen zugegeben? Was wird all diesen Masttieren gefüttert? Wart ihr schon mal in Amerika bei diesen Megaflächen, Masttieren. Wart ihr schon mal da? Habt ihr mal gesehen, was die fressen? Da stehen einem die Haare zu Berge. Sie mussten absolut vegetarisch sein, um rein zu sein, also kein Tier fast qualifiziert mehr. Alle diese schleimigen griechischen kleinen Tiere nach Bibel sind unrein. Unter den Vögeln sollen die folgenden ein Gräuel sein: der Adler, der Habicht, der Fischaar, der Geier, die Weihe, die Raben. Und dann haben sie hier den Strauß. Der Strauß ist kompliziert, weil man weiß nicht genau, ist das jetzt richtig nach der Bibel oder nicht? Das sind so viele Übersetzungsmöglichkeiten. Andere sagen da Eule. Wenn wir es Eule lassen, dann sehen wir, dass alle die Tiere, die hier genannt werden, sind was? Sind alle Fleischfresser. Sind alle Fleischfresser. Und somit sind sie unrein, der Storch, der Reiher und so weiter. Jetzt kommen wir wieder zu unserer modernen Zeit und wir schauen uns die Hühner und die Tiere an, wie sie heute gefüttert werden. Einige kriegen Fischmehl, einige kriegen Karkassenmehl, all solche Sachen. Sind sie dann noch rein, ja oder nein? Dann gelten sie eigentlich nicht mehr als rein. So heutzutage müsste ich sagen, was rein ja war vor 100 Jahren oder sogar vor 50 Jahren, kann nicht mehr rein sein, heute. Und die Tiere, die rein waren, die man essen konnte, das waren alle die, die einen ganz bestimmten Kropf hatten und wieder darum so ein Vormagen. Und da ist der Vogelstrauß jetzt so ein Problemkind, weil er hat einen Kropf, frisst aber auch alles, aber hat einen ganz anderen Fuß als die anderen Tiere. Jetzt Der Fuß hat eine Rolle gespielt bei rein und unrein, bei den Vormäklern. Ich weiß nicht, ob er hier eine Rolle spielt. Ich will nicht wagen, um zu sagen, dass der Vogelstrauß unrein ist. Aber nach dem, was er isst und seine anderen Anatomie hier, würde ich persönlich meinen, er neigt ans Unreine. Aber ich bin da nicht dogmatisch. Dann alles, was Flossen hat, soll unrein sein. Das ist eigentlich logisch. Obwohl einige sagen, die haben einen Kopf, aber die meisten haben auch keinen Kopf. Wenn sie Fische und andere Tiere essen oder filtrieren, so wie viele Enten, dann sind sie unrein, weil sie sind nicht nur vegetarisch. Also diese Vögel sind alle unrein, die wir hier sehen. Sie sind alle Tierfresser. Sie sind schön, aber sie sind unrein, weil sie höhere Giftstoffe haben als andere. Hier ist der Kondor. Interessant. Sie sagen, das ist ein Produkt der Koevolution, weil diese Tiere haben meist keine Federn am Kopf. Und der hier ist hübsch und hässlich gleichzeitig. Die haben keine Federn. Wieso haben die keine Federn? Weil sie in den Karkassen von toten Tieren rumgraben und dieser Schleim und dieses Fett und alles geht an den Kopf. Und wenn da Federn wären, dann wäre das ein Brutplatz für Bakterien und dergleichen. Und so ist es besser, wenn sie keine Federn in diesem Bereich haben. Aber sie sehen hässlich aus. Hat Gott hässliche Tiere so wie diese geschaffen, ja oder nein? Ich denke nicht. Ich denke, das ist ein Produkt des Sündenfalls. Also wenn wir den phytotoxischen Index von Vögeln betrachten, dann ist die Taube ein schönes, sauberes Tier. Die Stockente, 90, Wachtel, Blashuhn, Schwan und so weiter. Die Vögel sind besser dran wie all die anderen Huhn, aber sobald wir zu einem absolut Fleischfressenden kommen, dann ist da ein beträchtlicher Fall. Eule, Krähe und so weiter. Und das sind die Aasfresser, Buzzard 36. Ganz eindeutig, chemisch, ein enormer Unterschied. Unter den Insekten darf man essen, eine Heuschrecke, so sagt es hier, die Heuschrecke. Alles aber, was sonst Flügel und vier Füße hat, soll euch ein Gräuel sein. Die Wissenschaftler haben immer gesagt, jetzt hör mal her. Die Insekten haben doch nicht vier Füße, wie viel haben die? Sechs, die Bibel weiß ja nicht, wovon sie redet. Habt ihr schon einmal eine Fliege beobachtet? Was macht sie mit den ersten beiden Beinchen? Sie putzt sich, sie macht alles damit. Was ist das also? Das ist eine Hand. Das ist eine Hand, ein Arm. Und die anderen sind vier Beinchen. Also dieses Tier ist ein reines Tier. Was ist es? Es ist herbivor, hat einen hohen Metabolismus und nicht wie andere Kaltblütler, wo der Metabolismus sich so senkt wie bei einer Eidechse und dergleichen, sind sie sehr gleichmäßig in ihrer Temperatur, aber den würdet ihr doch nicht essen, ja oder nein? Auch nach Christi Zeit würdet ihr den essen, den Mistkäfer? Ich dachte, der ist jetzt plötzlich rein erklärt. Und der hier, wo, auf wie viel Beinchen geht er? Auf vier. Nicht wahr? Aber er ist doch ein Insekt. So, die Bibel ist nicht so dumm. Ich denke, die Wissenschaftler sind manchmal so dumm. Und die Libelle, was frisst die? Die ist auch ein Karnivor, also unrein. Alles, worauf eines von ihnen fällt, wenn sie tot sind, wird unrein sein. Jedes Holzgerät oder ein Kleid oder Fell oder Sack, jedes Gerät, womit eine Arbeit verrichtet wird, es soll ins Wasser getan werden und wird bis zum Abend unrein sein, dann wird es rein sein. Das sind interessante Gesetze. Und jedes Tongefäß, in das eines von ihnen hineinfällt, alles, was darin ist, wird unrein sein. Und das Gefäß sollt ihr zerbrechen. Also wenn ihr kommt und ihr habt einen Topf und eines Tages findet ihr eine tote Ratte in diesem Topf, was macht ihr dann mit dem Topf? Zerbricht ihn, sagt die Bibel. Das ist faszinierend. Aber Kleider und so weiter kann man waschen. Jetzt Ton ist fast so wie Kohlenstoff. Es saugt alles auf. Und wenn ein Tier tot ist und da ist Feuchtigkeit, dann geht diese Substanz in diesen Ton hinein und man wird ihn nicht wieder rauskriegen. Und wenn man dann Wasser dazu tut oder was reintut, dann kommen diese Giftstoffe ständig rein. Jetzt hier ist noch was ganz Interessantes. Ein Ofen und Herd sollen niedergerissen werden. Unrein sind sie. Also diese Öfen wurden gebaut aus Ton. Wir werden gleich sehen. Jetzt hier ist was ganz Besonderes. Wer aber das Aas darin berührt, wird unrein sein. Und wenn von ihrem Aas etwas auf irgendwelche Saat fällt, die gesät wird, ist sie rein. Wenn aber Wasser auf den Samen getan wurde und es fällt von ihrem Aas etwas auf ihn, soll er euch unrein sein. Das ist faszinierend. Was für ein Experiment haben wir denn immer besprochen bei rein und unrein? Wie wird eine Pflanze beeinflusst durch ein unreines Tier? Sie wächst schlechter, nicht wahr? Also das, was sie erzeugt am Ende, wird das weniger oder mehr gut sein? Weniger gut sein. Also wenn das Tier auf diese Saat fällt und es ist trocken, dann passiert da ja kein Austausch. Wenn da Wasser dazu kommt, dann werden die Giftstoffe in diese Saat hineingehen. Und wenn du diese Saat pflanzt, dann wird sie weniger gut sein als eine, die das nicht hatte. Das haben wir in den Experimenten gesehen. Also ganz logisch. Nicht diese Saat pflanzen, hol das raus, schmeiß es weg. Und der Ofen? Was von dem Ofen und dem Gefäß? Wenn ich jetzt etwas hier drin hatte, was tot ist, und das ist hier reingelaugt in diesen Ofen, und dann nachher backe ich etwas in diesem Ofen und es ist da, und der Ofen wird warm und diese Stoffe werden freigesetzt als Gase, wo gehen sie dann rein? In die Nahrung, und dann esse ich das. Und diese Stoffe beeinflussen mich. Und einige von ihnen sind ja karzinogenisch. Das heißt, sie können Krebs zeugen oder was für Krankheiten auch immer. Oder Viren. Und dann hat man das Problem. Nur Fleisch mit seinem Leben, seinem Blut, sollt ihr nicht essen. Eine ewige Ordnung bei euren Generationen in allen euren Wohnsitzen. Keinerlei Fett und keinerlei Blut dürft ihr essen. Jetzt jeder Wissenschaftler wird sagen, warum wir das Fett abschneiden müssen. Wegen Cholesterin und Herzinfarkt und kardiovaskulären Problemen und so weiter. Aber das Blut ist ja auch die Substanz, die alle Nahrungsmittel mit sich trägt, aber auch was mit sich trägt? Alle Giftstoffe. Alle Giftstoffe werden ja getragen zur Niere. Die Niere filtriert sie aus dem Blut heraus. Wir scheiden sie aus. Und dann sind da auch Substanzen in dem Blut, die das DNA beeinflussen und dann wird man schneller älter. Also ein Ofen, der verseucht ist, der wird für lange Zeit, jedes Mal, wenn er erhitzt wird, diese Gase abgeben. Also macht den kaputt, baut da ja einen neuen. Das ist ja nur ein Lehmofen, der da zusammengebastelt wurde. Und das ist guter Rat. Also ist die Bibel so dumm, ja oder nein? Scheint mir nicht. Ihr sollt kein Blut essen in allen euren Wohnsitzen, es sei von den Vögeln oder von dem Vieh. Dieses Verbot war nicht nur im Alten Testament gültig, sondern auch im Neuen. Hier steht es im Apostelgeschichte 15,20. Ihr sollt euch von Ersticken und Blut enthalten. Wieso sollte ein Tier nicht erstickt werden? Nummer eins, wenn du es erstickst, entnimmst du ihm Sauerstoff und dann bauen sich die Giftstoffe auf. Nummer eins. Nummer zwei, wenn es dann schon tot ist, kann das Herz nicht mehr das Blut rauspumpen aus den Muskeln und aus den Gefäßen. Und so hat man das Problem, dass man dann das Blut essen muss. Also unrein. Matthäus 15,11, nicht das, was zum Mund hineinkommt, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund herauskommt. Das verunreinigt den Menschen. Und einen Text haben wir auch in Markus, der das Gleiche sagt. Und es ist interessant, dass die NIV-Bibel im Englischen fügt dann ihren eigenen Senf dazu und sagt, dadurch hat Jesus alles Fleisch rein erklärt. Was überhaupt gar nicht im ursprünglichen Text steht. Denn das ist, was die Menschen gerne haben wollen. Apostelgeschichte 10, Vers 1 und weiter werden auch natürlich genannt als das Beispiel, warum wir heute unreine Tiere essen wollen dürfen. Und ihr kennt ja die Geschichte, in Caesarea lebte ein Mann namens Cornelius und der war ein Nichtjude, ein Hauptmann der Schar, war also Römer. Und der hatte eine Vision und schickte dann jemanden zu Petrus, um ihn zu holen. Aber ein Jude wäre nie zu einem Nichtjuden gegangen. Der sah um die 9. Stunde des Tages, der Petrus, ein Gesicht daher an diesem Tag, deutlich einen Engel Gottes zu ihm hereinkommen, der zu ihm sprach, er soll zum Petrus gehen, das ist der Cornelius. Er aber blickte ihn an, er sprach und sprach, was ist, Herr? Er sprach zu ihm, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgekommen zu Gott, sodass er ihre gedacht hat. Und nun sende Männer nach Joppa und lass Simon holen mit dem Beinamen Petrus. Unerhört, ein Jude wird nie zu mir kommen. Kann nicht passieren. Aber Cornelius gehorcht. Und wir lesen am folgenden Tag aber, als jene auf dem Weg waren und sich der Stadt näherten, stieg Petrus auf das Dach, um zu beten, etwas um die 6. Stunde. Da wurde er sehr hungrig und wollte essen. Während man aber etwas zubereitete, kam eine Verrückung über ihn, kam eine Verzückung, ja fast eine Verrückung, aber nur eine Verzückung, kam über ihn, also er bekam eine Vision und er sah den Himmel geöffnet und ein Gefäß zu ihm herabkommen. Ihr kennt ja die Geschichte, dem Tuch und vier Enden. Und was war da drin? Vierfüßigen Tiere der Erde, Raubtiere, kriechende Tiere. Was für Tiere sind denn das? Alles die unreinen Tiere und Vögel des Himmels. Und seine Stimme sprach zu ihm, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Und Petrus sagte, ja, Herr, wenn du es befiehlst, tue ich es sofort. Nein. Er sagte, keineswegs, Herr. Denn ich habe noch nie etwas Gemeines oder Unreines gegessen. Ist das nach oder vor der Himmelfahrt? Nach. Er hat also noch nie was Unreines gegessen und wehrt sich. Keineswegs, Herr, das tue ich nicht. Das ist zu schlimm für mich. Aber die Stimme hört nicht auf. Zum zweiten Mal, was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein. Dies geschah dreimal. Und dann wurde das Gefäß zum Himmel aufgegangen. Und so wusste Petrus, jetzt ist Unreines rein. Er machte sich auf zum nächsten Schweineschlachter und aß sofort ein Stück Schwein, weil das ist, was Gott befohlen hatte. Ja oder nein? Nein. Was hat er denn gemacht? Sehr interessant. Als aber Petrus bei sich selbst ganz ungewiss war, was das Gesicht bedeuten solle. Er hat also kapiert, das Gesicht bedeutet etwas anderes, nicht es Unreines. Das hat irgendeine andere Bedeutung. Was es bedeuten sollte, dass er gesehen hatte, siehe, da standen die von Cornelius abgesandten Männer, die das Haus Simon erfragt hatten, am Torangang. Und sie riefen und erkundigten sich, ob Simon mit dem Beinamen Petrus hier zu Gast sei. Sie riefen. Warum riefen sie? Weil ein Jude hätte einen Herzinfarkt bekommen, wenn sie geklopft hätten und sie hätten ihn angucken können. Ich habe euch ja gesagt, die Orthodoxen holen den Hut raus und gucken einen anderen nicht erst an. Während Petrus nun über das Gesicht nachdachte, sprach der Geist zu ihm, siehe drei Männer, suchen dich, darum steh auf, steige hinab und ziehe ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie gesandt. So, jetzt wusste er, worum es ging. Und so lesen wir weiter. Ging Petrus zu den Männern hinab, die von Cornelius zu ihm gesandt waren und so weiter und so weiter. Sie sprachen, warum er kommen sollte und er musste kommen zu seinem Volk. Als nun Petrus gerade hineinkam zu Cornelius, und ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und huldigte ihm. Und Petrus sagte hier, küss meinen Ring. Nein. Petrus aber richtete ihn auf und sprach, sieh auf, auch ich bin ein Mensch. Also bete mich nicht an, verehre mich nicht, ich bin ein ganz normaler Mensch. Und während er sich mit ihm unterredete, ging er hinein und fand viele versammelt. Und er sprach zu ihnen und dann sagt er, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Angehörigen eines anderen Volkes zu verkehren oder sich ihm zu nahen. Doch mir hat Gott gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Steht das Gesetz von rein und unrein heute noch, ja oder nein? Wenn die Bibel sagt, du hast eine Not und geh raus außerhalb den Zelten und nimm einen Spaten und das, was du gemacht hast, in einem Loch, mach wieder zu. Das gehört zu den rein-unrein Gesetzen. Wenn es wahr wäre, dass die aufgehoben sind, dann müsste es okay sein, das nicht zu bedecken heutzutage. Ja oder nein? Wenn die Bibel sagt, wenn du mit einer Leiche gearbeitet hast, wasche dich. Wenn du etwas Unreines, ein totes Tier angefasst hast, wasche dich. Wenn das aufgehoben wäre, dann wäre es heute nicht mehr nötig. Aber eindeutig, die ganze moderne Medizin fing eigentlich an mit der Entdeckung, wenn ich mit einer kranken Person gearbeitet habe, wasche die Hände. So fing die moderne Medizin an. Sie beruhte sich auf die Reinheitsgesetze. Wenn wir die Gesetze mit Geschlechtsverkehr und diese Dinge betrachten, wo man keinen Umkehr haben darf nach Bibel während der Monatszeiten und so weiter, heute könnten wir uns viel Leid ersparen in dieser Welt mit Endometriose und Krankheiten, wo diese Zellen in den Körper hineingequetscht werden und dann dieses monatliche Bluten und dergleichen stattfindet. Die Gruppen, die sich daran halten, die haben keinen zervikalen Krebs wie die restlichen Bevölkerungen der Welt. Sie haben nicht diese Erkrankungen, so wie die große Menge Endometriose und so weiter wie die restliche Welt. Diese Reinheitsgesetze machen sehr viel Sinn. Und Gott hat alles gut geschaffen, sehr gut. Rein und unrein ist eine Konsequenz der Sünde und existierte sofort nach der Sünde. Hat nichts mit den Juden zu tun, denn Noach musste schon darauf achten. Und die Völker haben es auch zum Teil zurückbehalten. Und dann ist es mit der Zeit verloren gegangen. Und die Welt war schön, sie war sehr schön. Und man kann heute noch das Schöne sehen und das Gute, vor allem in den Vögeln der Welt, kann man sehen, dass die Welt eines Mal gut gewesen ist. Hier ist dieser prächtige Vogel, das ist, wie heißt er denn wieder? The Sacred Ibis ist er in the Ibis. Und das ist der heilige Ibis. So sah er wahrscheinlich in Eden aus. Prächtiger Vogel. Und das sind seine Verwandten heute. Und der sieht hässlich aus. Und warum ist der hässlich? Weil er sich anders ernährt als der andere. Können sie sich noch verpaaren? Absolut. Und dann ist die Konsequenz so ein mittelprächtig schönes hässliches Tier. Ja, ich sage immer dazu, es ist ja immer erstaunlich, wie die hässlichen Männer all die schönen Frauen kriegen. Irgendwas ist nicht fair in dieser Welt. Aber so passiert es auch manchmal in der Tierwelt. Also Gott hat genug hinterlassen, dass wir wissen können, wie es war. Es war gut, es war sehr gut, es war erstaunlich gut. Und dann sagt die Bibel, und siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und das Frühe wird man nicht mehr denken und es wird nicht mehr in den Sinn kommen. Und das Neue Testament sagt das Gleiche. Wir verheißen einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Römer sagt, denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig und so weiter und so weiter. Und dann sagt er, die ganze Schöpfung stöhnt, mitseufzt und mit Wehen liegt bis jetzt wegen dem Sündenfall. Das sind also Konsequenzen, die wir hatten. Hier ist ein fantastischer Text. Und der Wolf wird beim Lamm weilen und der Leopard beim Böckchen lagern. Das Kalb und der Junglöwe und das Mastvieh werden zusammen sein und ein kleiner Junge wird sie treiben. Kuh und Bären werden miteinander weiden, ihre Jungen werden zusammen liegen und der Löwe wird Vegetarier sein wie das Rind. Also die Bibel sagt, so war es ursprünglich, so wird es wieder sein. Wird rein und unrein endgültig doch verschwinden. Ja, aber was war die ursprüngliche Nahrung der Menschen? Rein pflanzlich werden wir unseres Nachbarns Lieblingstier aufessen auf der neuen Erde, ja oder nein? Die Bibel sagt, nein, kein Tier wird ein anderes essen und kein Mensch wird was anderes essen. Wir gehen zurück zum Ursprünglichen. Jetzt überlegt euch das mal. So war es ursprünglich, so sagt Jesaja, wird es sein auf der neuen Erde. Es wird keine Giftschlange mehr geben, diese Dinge werden vorbei sein und die Tiere werden wieder sein, wie sie ursprünglich waren. Jetzt, wenn die Erde mehr und mehr verseucht wird mit der Zeit, ist es dann logisch, dass was vor Jahren noch rein war, vielleicht heute unrein ist, ja oder nein? Also ist es nicht ein Schutz, der uns gegeben wird, wenn wir uns umstellen auf das, was unseren Körper mehr und mehr angleicht an dem, was rein war, ja oder nein? Das ist nur ein Ansatz, den ich hier habe. Denn es wird nichts Böses noch verderblich handeln auf meinem ganzen heiligen Berg, denn das Land wird voll von Erkenntnis des Herrn sein, wie von Wasser, das das Meer bedeckt. Die Erde wird erneuert werden. Es ist nicht unlogisch, dass rein und rein gilt heute, und es ist auch nicht unlogisch, dass man sich mehr und mehr vegetarisch ernährt. Und die ganze Wissenschaft erklärt, dass eine rein vegetarische Ernährung die gesündeste Ernährung ist. Völker, die sich diesmäßig erhalten, sind viel gesünder, haben nicht die sekundären Krankheiten und leben auch wesentlich länger. Aber das ist ja nicht der springende Punkt, wie lang man lebt. Die Frage ist, was ist die Qualität des Lebens, derweil man länger lebt? Und diese Qualität ist beträchtlich höher. Sie haben nicht diese Probleme der westlichen Welt, die Völker, die so leben. Und ich glaube, wenn wir Gottes Wort richtig verstehen und seinen Willen tun wollen, dann können wir nicht nur geistlich, sondern auch körperlich gesund sein. Und ich denke, das ist, was der Herr haben möchte. Und in einer Zeit der geistlichen Verschwörung, so wie heute, denke ich, ist es absolut notwendig, dass wir einen klaren Verstand haben. Also halten wir uns fern von allem, was den Körper verunreinigen kann. Und ist das nicht, was im Römerbrief geschrieben steht? Ja oder nein? Genau das Gleiche steht da. Das ist unser reasonable service. Das ist etwas, was wir mit Spaß tun sollten, weil es logisch ist. So möge der Herr euch helfen, um nicht nur geistlich stark zu stehen in ihm, aber auch körperlich. Danke.